Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein und freue mich, mit uns weiter in die Apostelgeschichte hineinschauen zu dürfen und jetzt darauf zu hören, was Gott zu sagen hat und was er uns deutlich machen will. Und ich habe eine Einstiegsfrage für uns heute Morgen und die ist ziemlich persönlich und lautet: Was denkst du über Gemeindegründung? Was denkst du über Gemeindegründung? Dieser Begriff fiel in letzter Zeit immer mal wieder bei uns in der Gemeinde, Gemeindegründung. Wir haben am Anfang dieses Jahres auch einen Lehrabend zum Thema Grundlagen oder biblische Grundlage für Gemeindegründung gehabt und haben uns das angeschaut. Manch einer erinnert sich, war vielleicht da. Man kann es auch nachhören. Ja, und wir haben uns schon so ein bisschen damit beschäftigt. Aber nochmal so ganz persönlich die Frage: Was denkst du von Gemeindegründung? Was hältst du so ganz grundsätzlich davon? Freust du dich eher, wenn du mitbekommst, dass irgendwo eine Gemeinde entsteht, oder lässt sich das eher unberührt? Würdest du dich in Bezug auf Gemeindegründung eher als zurückhaltenden Skeptiker oder als euphorischen Optimisten bezeichnen? Oder irgendwas dazwischen? Ja, das sind ja zwei Extreme. Und ein Stück weit unabhängig davon, was so dein persönliches Empfinden ist, wenn du hörst, Gemeindegründung, nehmen wir mal an, du solltest dir Gedanken darüber machen, eine Gemeinde zu gründen. Wie würde das aussehen? Was denkst du, wie so eine Gemeinde entstehen sollte? Was wären zentrale Bausteine dabei? Was wäre deiner Meinung nach besonders wichtig, damit das ganze Ding ins Rollen kommt und damit das Ganze auch an Substanz gewinnt? Spannende Fragen, glaube ich, die uns zum Predigttext von heute Morgen führen, aus der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 11. Apostelgeschichte 11, Vers 19 bis 30. Und wir sehen in diesem Text heute Morgen die Geburtsstunde und die ersten Wachstumsschritte der ersten heidenchristlichen Gemeinde. Und genau das wollen wir uns heute Morgen näher anschauen unter dem Thema: Eine Gemeinde entsteht und gedeiht. Und ich lese mit uns diesen Text, Apostelgeschichte 11, die Verse 19 bis 30. Und ihr dürft sehr gerne in euren eigenen Bibeln mitlesen oder es wird auch hier vorne an der Wand erscheinen. Apostelgeschichte 11, ab Vers 19. Die nun zerstreut waren, durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemand das Wort als allein zu Juden. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem, und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochia. Der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, und ermahnte alle mit Herzensentschluss, bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Und eine zahlreiche Menge wurden dem Herrn hinzugetan. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen, und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia herab. Einer aber von ihnen, mit Namen Agabus, stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Sie trat auch unter Claudius ein. Sie beschlossen aber, dass je nachdem, wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Das taten sie auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. Dieser Text ist ein wunderbarer und sehr ermutigender Abschnitt darüber, wie Gott sein Reich bis an die Enden der Erde weiter wachsen lässt. Ja, bis an die Enden der Erde ist ja unser Übertitel über diese ganze Predigtreihe in der Apostelgeschichte. Und ich führe uns mal kurz vor Augen, wo wir herkommen. Zuletzt in Kapitel 10 haben wir gesehen, dass dort die ersten Heiden, also die ersten Nichtjuden, das Evangelium gehört haben und zum Glauben gekommen sind. Und unmittelbar in unserem Abschnitt davor, in Apostelgeschichte 11, in der ersten Teil dieses Kapitels, haben wir gesehen, wie Gott den Aposteln und der Gemeinde in Jerusalem die Augen dafür geöffnet hat, dass das Evangelium auch für nicht-jüdische Menschen gedacht war und geöffnet werden soll. Und damit ist eine entscheidende Basis gelegt und die weltweite Mission nimmt immer mehr Gestalt an. Und heute sehen wir, wie die erste heidenchristliche Gemeinde in Antiochia entsteht und welche zentralen Faktoren dabei eine Rolle gespielt haben, damit sie weiter wachsen können. Und nebenbei ist die Gemeinde in Antiochia dann nicht nur die erste heidenchristliche Gemeinde, sondern sie wird auch zum wesentlichen Stützpunkt oder man könnte auch sagen zum Aussendungszentrum für die weitere Weltmission. Das sehen wir ab Apostelgeschichte 13 dann. Da werden wir irgendwann noch hinkommen. Nun heißen wir heute Morgen hier nicht christliche Gemeinde Antiochia, wir heißen auch nicht christliche Gemeinde Bayreuth exakt, ja, aber da würden wir uns eher drin wiederfinden. Und trotzdem wollen wir von dieser Entstehungsgeschichte von ihnen lernen. Und wir haben 5 wesentliche Punkte, die wir ableiten können aus dieser Gemeindegründung, die von Bedeutung sind, dass eine Gemeinde überhaupt entsteht und dass eine Gemeinde weiter wachsen und gedeihen kann. Und diese 5 Punkte, die wir uns heute Morgen anschauen, die haben jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit im Sinne eines abgeschlossenen Gemeindegründungskonzeptes oder sowas in der Art. Da wären sicherlich noch ganz andere auch wichtig. Es geht vielmehr um einige Grundsätze, die wir lernen können, damit Gemeinde entsteht und auch ganz allgemein Gemeindewachstum entstehen kann oder weiter voranschreiten kann, gilt also auch für unsere Gemeinde. Der Ansatz ist also heute Morgen weniger theoretisch zu überlegen und einen Plan auszuhecken, wie macht man das genau mit Gemeindegründung, sondern mein Ziel und mein Wunsch ist, dass ein jeder von uns vielmehr versteht, wie er als kleiner Baustein dazu beitragen kann, dass Gottes Gemeinde entsteht und dass Gottes Gemeinde weiter wächst. Und unser erster Punkt heute Morgen lautet, eine Gemeinde entsteht und gedeiht erstens durch treue Saat. In Vers 19 und 20, darum geht es in diesem Punkt, da sehen wir erstmal noch gar nicht viel von Gemeindegründung, aber wir sehen die kleinen Anfänge, wo dann etwas Großes daraus erwachsen kann. Da heißt es, schauen wir in Vers 19 und 20 nochmal rein, die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemand das Wort als allein zu Juden. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. In Vers 19 ist die Rede von der Zerstreuung, die durch die Bedrängnis entstanden war, also durch die Stephanus, der in Apostelgeschichte 8 als Märtyrer gestorben ist. Und daraufhin lesen wir dann in Apostelgeschichte 8, Vers 1, dass die große Verfolgung gegenüber der Gemeinde entbrannt ist und dass sie in alle Landschaften in Judäa und in Samaria zerstreut worden sind, ausgenommen die Apostel. Und wir erinnern uns daran zurück, Apostelgeschichte 8, Vers 4 hatten wir das schon. Ich habe diesen Vers nochmal mitgebracht, dass es da hieß, die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Und das haben wir gesehen, ne? So kam das Evangelium nach Samaria und Menschen kamen zum Glauben. Und wir haben uns damals das schon angeschaut unter dem Predigttitel, das Evangelium zieht Kreise. Nun sehen wir hier in Apostelgeschichte 11, Abvers 19, dass das Evangelium noch viel weitere Kreise zieht, nämlich über die Grenzen von Judäa und Samaria hinweg und in das Römische Reich hinein. Und so erfahren wir, dass diese zerstreuten Christen, hier, die hier beschrieben sind, bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia gezogen sind. Ich habe mal eine Karte mitgebracht, damit wir das so ein bisschen vor Augen haben nochmal. Diese 3 Gebiete sind hier abgebildet. Hier dieser Bereich hier an dieser Grenze, wo Sidon, Tyros und Ptolemais ist, das ist ein 120 langer Küstenstreifen und das ist Phönizien gewesen. Also hier gehörte zu Syrien gewissermaßen schon. Und die Hauptorte, habe ich gerade gesagt, sind da unten Sidon, Tyros und Ptolemais. Das ist der heutige Libanon. Zypern, das sieht man hier, das kennen wir wahrscheinlich schon ein bisschen eher. Diese Insel im Mittelmeer, die damals eine Provinz des Römischen Reiches war. Und dann ist hier noch die Rede von Antiochia, der Ort, wo sich heute alles drum dreht hier. Das ist hier oben. Antiochia nicht zu verwechseln mit Antiochia in Pisidien. Das gibt es auch noch, das ist noch ein bisschen weiter hier hinten. Hier oben ist das, hier genau, also nicht zu verwechseln damit. Und Antiochia, das ist ja der Ort des Geschehens von heute Morgen in diesem Text, das war die Hauptstadt der Provinz Syrien und nach Rom und Alexandrien war das die drittgrößte Stadt im Römischen Reich damals. Dort hatte der römische Statthalter seinen Sitz und man geht von etwa 500.000 Einwohnern aus. Also eine große Stadt, vor allem für die damalige Zeit. Und ungefähr 10% davon waren Juden und der Rest war also eine ganz gemischte Bevölkerung aus Griechen, aus mazedonischen Ansiedlern, aus Menschen aus dem Orient und so weiter und so fort. Das heißt, es war eine kunterbunte Stadt von ganz verschiedenen Herkünften und ganz verschiedenen Prägungen. Und trotzdem heißt es in Vers 19, dass die zerstreuten Christen hier das Wort allein zu den Juden redeten. Nun müssen wir zu ihrer Verteidigung erstmal festhalten,
dass diese zerstreuten Christen, von denen hier die Rede ist, wahrscheinlich noch nichts von den Geschehnissen Apostelgeschichte 10 wussten. Also ja, sie waren noch in ihrem jüdischen Denkrahmen, das Evangelium ist für Israel und für die Juden. Und dementsprechend haben sie wahrscheinlich an dieser Stelle auch erstmal den Juden das nur verkündigt. Dazu kommt, dass in der Lehre Jesu, in Matthäus 15, Vers 24, kann man das zum Beispiel nachvollziehen, oder auch bei den Aposteln, ich habe diese Stellen mit angeschrieben, Apostelgeschichte 10, Vers 36 oder 13, Vers 46, dort findet man den Grundsatz, dass das Evangelium zuerst Israel verkündigt werden sollte. Ja, also das war ihr Denken, aber das sollte nicht so bleiben. Vers 20 erfahren wir, wie Gott einige Männer aus Zypern und Kyrene benutzt, um auch den Griechen das Evangelium zu verkündigen. Und diese Männer, die hier beschrieben sind, das sind sehr wahrscheinlich sogenannte Hellenisten gewesen. Das heißt, griechisch sprechende Juden, die selbst im griechischen Kontext groß geworden sind, aber eigentlich Juden gewesen sind. Das heißt, sie waren im Gegensatz zum normalen, ich sag mal Standardjuden, den Umgang mit Heiden gewöhnt. Und das schien sich bemerkbar zu machen. Ja, sie verkündigten auch den Griechen das Evangelium von dem Herrn Jesus Christus. Die Griechen stehen an dieser Stelle erstmal streng genommen natürlich als einzelne nicht-jüdische Nation hier, aber sie stehen in der Bibel und ich denke auch gewissermaßen hier schon im weiteren Sinne oft für die Gesamtheit der heidnischen Menschenwelt, ja, also der Nicht-Juden im Kontrast zu ihnen im Prinzip. Denken wir dabei mal an Römer 1, Vers 16, ein bekannter Vers, den viele kennen, wo es heißt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es auch Gottes Kraft zur Rettung jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst, als auch dem Griechen. Da haben wir das. Ne? In diesem Vers kommt so gut zum Ausdruck, dass Gott jedem Menschen, egal ob er Jude oder Grieche oder sonst wer eigentlich ist, durch das Evangelium die Rettung zuteil werden lassen will. Und durch diese wunderbare Botschaft, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch geworden ist, wie wir, aber im Gegensatz zu uns komplett ohne Sünde geblieben ist und trotzdem am Ende am Kreuz gestorben ist wie ein Sünder, dem er an meiner Stelle den Platz eingenommen hat, den ich verdient gehabt hätte. Ja, das ist das Evangelium. Wir könnten das so ausdrücken, der Gerechte und Heilige, das ist Jesus, der nahm meinen Platz ein, damit ich seinen Platz in der Gemeinschaft beim Vater einnehmen darf. Das ist das Evangelium. Ohne ihn und ohne das Kreuz und ohne das, was er am Kreuz getan hat, gibt es keinen Zugang zu Gott. Aber durch ihn kann ich Vergebung meiner Sünden bekommen. Und wenn ich daran glaube, dass er auch für meine Schuld am Kreuz gestorben ist, und wenn ich umkehre von meinem Leben ohne Gott und wenn ich ganz bewusst mein Leben ihm unterstelle, dann gilt mir diese Rettung, von der Paulus hier spricht. Ja, dann ist dieses Evangelium Gottes Kraft, das auch mich rettet. Das ist so gesehen das Saatgut. Das Saatgut des Evangeliums, das ins Leben eines jeden Menschen auf der ganzen Erde hineingesät werden muss. Warum? Weil es gibt keinen anderen Namen und keinen anderen Weg, in dem wir gerettet werden müssen, als allein durch Jesus Christus. Und ich hoffe, dass ihr, genauso wie ich, sehr dankbar seid über Menschen in eurem Umfeld oder in meinem Umfeld in der Vergangenheit, die sich nicht für das Evangelium geschämt haben, sondern die ganz treu und entschlossen das Evangelium in mein Leben hineingesät haben. Und sie haben mir nicht nur irgendwie einen billigen Abklatsch vom Evangelium gegeben und haben die Schärfe aus der Botschaft genommen, sondern das Evangelium, wie die Bibel es selbst deutlich macht. Und wenn du heute Christ bist und hier bist und glaubst, dann gibt es Menschen, die in dein Leben das Evangelium hineingesät haben. Aber wir wollen da nicht stehen bleiben, sondern wir wollen als Gewächse Gottes selbst zu Sämännern oder Sähfrauen, keine Ahnung, ob es das Wort gibt, aber ja, wir wollen zu Sämännern und Sähfrauen werden. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran zurück. Apostelgeschichte 8, Vers 4, da ist uns dieses Wort zerstreut ja schon mal begegnet. Und damals hatten wir gesagt, dass das Wort, das griechische Wort für zerstreut, von der griechischen Wortwurzel spairo kommt. Und das bedeutet eigentlich säen. Und wir hatten es damals schon gesagt, man könnte also auch sagen, es sind die Gesäten. Nicht nur die Zerstreuten, sondern die Gesäten. Nun übertragen wir das gleich mal auf uns, auf dich und mich, die Gott an verschiedene Orte hingesät hat, um sein Saatgut auszustreuen. Das muss nicht durch eine Verfolgung entstehen, ja, dass du in irgendeinem Gebiet verbannt wirst und dann dort auf einmal hin bist, sondern er hat dich erstmal ganz woanders hingesät wahrscheinlich, nämlich in eine Familie, in einen Freundeskreis, an einen Arbeitsplatz, unter deine Kommilitonen, ja, in deine Nachbarschaft oder wo auch immer, er hat dich hingesät. Und du selbst weißt viel besser, auf welches Feld er dich gestellt hat, oder aber auch, wo er dich hinstellen will, um den Samen seines Evangeliums auszustreuen. Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass Gott uns nicht einfach sinn- und ziellos irgendwo in ein Umfeld hineingesät hat und uns mit dem Saatgut seines Evangeliums ausgestattet hat. Nein, er will, dass wir damit etwas tun. Der Herr der Ernte will, dass wir als seine Arbeiter uns gebrauchen lassen. Das heißt, das Saatgut des Evangeliums ist klar. Die Felder zum Säen, die liegen uns auch vor den Füßen. Die Frage ist jetzt also, bist du, bin ich, darin treu, diese Saat auszustreuen? Und damit verbunden ist die Frage, streue ich überhaupt in meinem Umfeld das Evangelium? Und in weiterer Folge, bleibe ich treu darin, dass die Botschaft des Evangeliums nicht von mir irgendwie angepasst oder beschönigt oder versucht wird, gesellschaftstauglich zu machen oder irgendwie abgemildert wird, sondern bleibe ich treu gegenüber dem Wort in meiner Verkündigung des Evangeliums? Ja, das brauchen die Menschen. Jetzt gibt es die Vorstellung von manchen Christen, mir ist das schon so begegnet, die sich sagen oder sagen wir mal insgeheim denken, ja, also das überlasse ich lieber den Profis. Ja, also ich bin nicht so ein guter Evangelist und das soll der oder die besser machen oder das sollen vielleicht die Pastoren machen oder irgendwelche Leiter oder Älteste oder so. Und vielleicht kennt ihr diese Gedanken, aber es ist doch so, Gott hat dich doch in ein Wirkungsfeld hineingesät und es wird sehr wahrscheinlich so sein, dass er nicht jemand anders, den du vielleicht vor Augen hast, der das viel besser könnte und so weiter, dass er ihn dorthin sät, sondern du bist in ein Feld hineingesät. Und dabei geht es Gott doch noch nicht mal um deine rhetorische Kompetenz, auch nicht um deine intellektuelle Schlagfähigkeit und auch nicht um deine Wortgewandtheit, sondern es geht ihm erstmal nur um Treue, wenn es um die Aussaat des Evangeliums geht. Bildlich gesprochen, es ist beim Samen des Evangeliums nicht so entscheidend, dass du ihn tief unter die Oberfläche irgendwie einpflügst und dir da Mühe gibst und versuchst, ja, damit daraus etwas werden kann, sondern entscheidend ist erstmal nur, dass du ihn überhaupt ausstreust und nicht für dich behältst mit geschlossener Hand. Und den Rest, den muss sowieso Gott machen. Und das sehen wir auch gleich in diesem Text ganz gut. Aber die Aufgabe eines jeden, entschuldigt den Ausdruck, stinknormalen Christen, ist, den Samen in dein Umfeld auszustreuen. Ich habe sogar überlegt, ob ich den Punkt zu nennen. Ja? Gott arbeitet durch stinknormale Christen, aber ich habe mich zurückgehalten. Ja, und es ist aber das ja, stinknormale Christen, das, jeder Christ hat diese Aufgabe, das auszustreuen, natürlich mit Feingefühl, mit Liebe, aber auch mit Mut und Gottvertrauen. Und nochmal, ja, entschuldigt diesen Begriff, stinknormale Christen, aber ich denke, es gibt so einige Christen, die meinen, sie müssten sonst wer oder sonst was sein, um evangelisieren zu können. Aber das, was uns ermutigen darf an dieser Stelle, das ist so schön eigentlich, dass dort nicht irgendwelche Apostel oder Superchristen oder Pastoren oder Älteste oder begabte Evangelisten oder sonst was erwähnt sind, die das Evangelium verkündigt haben, sondern der ganz normale Standardchrist, die Zerstreuten, die Gesäten. Jetzt wäre spannend, wenn wir mal so eine Umfrage machen würden, wenn wir mal, ich würde hier rumgehen, sagen, was ist denn ein ganz normaler Standardchrist? Ja, es wäre spannend, was so für Antworten kommen würden. Ich weiß nicht, was du sagen würdest, was ein normaler Standardchrist ist. Es ist spannend natürlich auch zu gucken, was sagt die Bibel, was ist ein normaler Standardchrist. Ich glaube, wenn wir die Bibel schauen, dann sehen wir sehr schnell, dass deutlich wird, dass jeder Christ ein Gesäter und ein Gesandter des Herrn ist. Ja, diese Aufgabe haben wir. Und das ist doch genial, oder? Gott lässt seine Gemeinde nicht durch irgendwelche Experten und nicht durch hochintellektuelle christliche Denker nur entstehen und wachsen, sondern jeder Christ ist ein Gesäter und ein Gesandter des Herrn und es geht um Treue von Menschen wie dir, wie mir, wie jedem von uns. Und so fangen Gemeinden an zu entstehen und das sieht man so schön hier. Und dann kommt etwas zur Blüte, aber damit das geschieht, braucht es einen zweiten Punkt. Unser zweiter Punkt von heute Morgen, eine Gemeinde entsteht und gedeiht zweitens durch Gottes Hand. Und es geht um Vers 21. Da heißt es in Vers 21 so schön: Und des Herrn Hand war mit ihnen und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Das ist doch eine ermutigende Aussage, oder? Sie verkündigen einfach an Ort und Stelle das Evangelium und Gott macht den Rest. Die Hand des Herrn war mit ihnen. Die Hand des Herrn ist ein Ausdruck, der vor allem im Alten Testament immer wieder zu finden ist. Und dabei kann es sowohl die Hand des Gerichts und des Zornes sein, aber auf der anderen Seite auch die Hand des Segens und des Gelingens. Und gerade die zweite Bedeutung ist definitiv hier gemeint. Ja, Gott segnete ganz offensichtlich die treue Verkündigung des Evangeliums und durch sein Wirken kommen Menschen zum Glauben und bekehren sich zu ihm. Bekehren, ein Wort, das wir immer wieder in der Apostelgeschichte finden. Das heißt, sie bekannten ganz ehrlich ihre Sünden vor Gott. Sie bekannten, dass sie selbstbestimmt ohne ihn gelebt haben, aber sie glaubten und nahmen ganz persönlichen Anspruch, dass Jesus Christus am Kreuz für ihre Schuld gestorben ist und die gesamte Strafe getragen hat. Und sie kehrten um von ihrem gottlosen Weg und kehrten hin zu einem Leben in der Nachfolge unter der Regie des Herrn. Ja, sie übergaben ihm ihr Leben, machten eine 180-Grad-Wende. Einfach ausgedrückt, sie kehrten um und glaubten an das Evangelium. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, das klingt spannend, das spricht mich an, aber ich habe das noch nicht so richtig. Ja? Ich habe eigentlich diese Bekehrung, wovon ihr die Rede ist, habe ich noch nicht erlebt. Ich glaube irgendwie, aber ich bin noch nicht wirklich gläubig oder wiedergeboren, wie die Bibel das auch an anderen Stellen manchmal bezeichnet. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, Gott meint da mich. Gott ruft mich zur Umkehr und ruft mich, an das Evangelium zu glauben. Wenn es dir so geht, dann lass das nicht einfach verstreichen. Dann geh zu ihm im Gebet, ganz ehrlich. Wende dich vielleicht auch zaghaft an ihn im Gebet und bitte ihn, dass du das erkennen und dass du das ergreifen darfst. Und vielleicht kommst du auch mit jemandem nach dem Gottesdienst im Gespräch und fragst, ich habe da Fragen zu, ich bin da auch gerne bereit für. Und komm mit jemandem im Gespräch. Und wenn du merkst, ich bin da angesprochen, dann schieb es nicht weg, sondern mach das fest. Und für jeden, der klar weiß, und das sind viele, heute Morgen hier, das weiß ich, dass er bekehrt ist, dass er wiedergeboren ist, sollte dieser Vers hier einmal mehr deutlich machen, dass es der Herr war, der seine Hand dabei im Spiel hatte. Und das eigentlich zu milde ausgedrückt. Der Herr hatte nicht nur seine Hand dabei im Spiel, so als hätte er so ein bisschen in deinem und in meinem Leben was dazu getan, damit wir uns bekehrt haben. Nein, er war es von vorne bis hinten, der in meinem Leben gewirkt hat und der dafür gesorgt hat, dass mein hartes Herz von Sünde überführt wird und dass ich das Evangelium höre und dass ich es glaube und dass ich erkenne, dass nur Rettung durch Jesus Christus möglich ist. Er war es doch. Römer 2, Vers 4 heißt es dazu so schön, oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weiß nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Der Herr selbst ist es, der mit dich und mich mit ganz langem Atem und mit ganz großer Güte zur Buße geleitet hat. Und das auch immer wieder tut, auch im Christenleben. Und wenn er mir nicht die Augen dafür geöffnet hätte, dass ich als ganz verlorener Sünder vor ihm stehe, dann hätte ich das niemals erkannt. Und in der Folge davon hätte ich auch niemals die Herrlichkeit des Evangeliums kennengelernt. Ich hätte wie viele andere Menschen um uns herum wahrscheinlich mit Blindheit auf das Kreuz geschaut. Und vielleicht hätten wir sowas gedacht oder gesagt, wie das manch einer unserer Mitbürger sagt, dass er sagt, was ist das für ein grausamer Gott, der seinen Sohn dort am Kreuz sterben lässt und elendig verrecken lässt. Das macht doch gar keinen Sinn, das ist doch Schwachsinn. Das ist doch eine Botschaft, die hat doch keinen Boden. Und vielleicht kennst du solche Sätze aus deinem Umfeld, von Menschen, die keine Christen sind. Und wenn Gott nicht Gnade geschenkt hätte, dann würden wir ganz ähnlich noch denken und vielleicht sogar reden. Aber wenn du Christ bist, ist etwas Wunderbares passiert. 2. Korinther 4, Vers 6 drückt das so aus. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das ist ein wunderbarer Vers. Mit anderen Worten, ja, das drückt aus, der gleiche Gott, der mit nur einem Wort in der Schöpfung das Licht angemacht hat, ist der gleiche, der auch das Licht in meinem Herzen angemacht hat, damit ich Christus erkenne. Und nun schaue ich auf das Kreuz und statt Verachtung entsteht Dankbarkeit. Und anstatt, dass ich sage, was für eine Schwachsinnsaktion, ist es für mich die wunderbarste Botschaft dieser Welt. Es ist die Botschaft meiner Rettung. Wenn ein Mensch sich bekehrt, wenn er zum Glauben an Jesus findet, dann ist das am Ende des Tages das Wirken Gottes und es ist nur seiner Gnade zuzuschreiben. Und das ist ein ewiger Grund für Dankbarkeit. Und ich hoffe, wir kommen niemals aus dem Staunen darüber raus. Es wird niemals selbstverständlich, dass wir gerettet sind. Und es macht uns barmherzig und gütig, genauso wie Gott das mit uns war, gegenüber unseren Mitmenschen. Aber wir dürfen an dieser Stelle für uns als Christen noch eine starke Ermutigung mitnehmen. Es ist ja, Gott sei Dank, nicht unsere Aufgabe, Bekehrung und Wachstum zu bewirken, sondern das ist Gottes Sache. Und viele von uns kennen diese zwei Verse aus 1. Korinther 3 oder diese Stelle, die so gut an dieser Stelle eigentlich passen. Da heißt es in 1. Korinther 3, Vers 6 und 7, Paulus schreibt das, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Ist das nicht wunderbar zu wissen, dass Gott selbst sich um das Wachstum kümmert? Ja, wir müssen und sollen nur treu pflanzen und gießen. Und ich finde das sehr entlastend zu wissen, ehrlich gesagt. Als jemand, der am liebsten schnell Früchte und schnell Erfolg und schnell Wachstum und so sehen würde, ne? Vielleicht seid ihr auch so ein bisschen so gepolt, ja? Da ist das doch irgendwie befreiend und entlastend. Das bedeutet ja für mich im Umkehrschluss auch, dass Gott nicht eines Tages zu mir sagen wird, Daniel, warum hast du denn nicht mehr Wachstum im Leben von anderen Menschen bewirkt? Darum geht es nicht. Sondern es geht lediglich um die Frage, die dann sein wird, Daniel, Carsten, Jutta, Basti, Michael, wer auch immer, wie hast du gesät und gepflanzt und gegossen? Das ist unser Part. Und den Rest können wir ganz getrost dem Herrn überlassen. Und so wirkt Gott durch seine mächtige Hand, indem er sein treu verkündigtes Evangelium benutzt. Und so kommen Menschen zum Glauben und so entstehen Gemeinden und so gedeihen Gemeinden. Und ich musste an dieser Stelle darüber nachdenken, wie genial wäre das doch, wenn wir als Gemeinde das genauso erleben würden, ja? Dass in einer Region mehrere Menschen zum Glauben kommen. Und es wäre dadurch ganz naheliegend zu sagen, okay, dort ist der Ort, wo wir eine Gemeinde gründen. Nun ist die Frage, wie könnte das geschehen, dass in einer Region mehrere Menschen zum Glauben kommen? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach, indem dort viel gesät wird. Es ist eigentlich ganz simpel, ja? Dadurch kommen Menschen zum Glauben, indem dort viel gesät wird. Und da kommst du und da komme ich einmal mehr ins Spiel. Egal, ob du in Himmelkron, in Bindlach, in Kronach, in Speichersdorf, in Bayreuth, sonst wo wohnst, deine Aufgabe ist, großflächig das Evangelium zu streuen. Und dann können wir gespannt sein, was Gott daraus macht. Und es kann sein, dass Gott daraus dann eine Gemeinde entstehen lässt. Schlussendlich ist der Grundsatz klar, der im Psalm 127, Vers 1 in der ersten Hälfte so aussagekräftig auf den Punkt gebracht ist, wenn es da heißt, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Das heißt, der Herr selbst ist der alles entscheidende Baumeister, auch für den Aufbau einer Gemeinde und fürs Wachstum einer Gemeinde, ganz klar. Aber wir sind gerufen als Erbauer und als seine Mitarbeiter. Und so wirkt das zusammen. Und das führt uns zum dritten Punkt, der da lautet, eine Gemeinde entsteht und gedeiht, drittens, durch fördernde Diener. Es geht um Vers 22 bis 24. Ab Vers 22 erscheinen einige andere Personen auf der Bildfläche, oder allen voran jetzt eine Person erstmal, die für die Entstehung und die Weiterentwicklung der Gemeinde in Antiochia sehr bedeutsam waren. Da heißt es in Vers 22, es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem und sie sandten Barnabas aus, nach Antiochia hinzuziehen. Ganz ähnlich wie in Apostelgeschichte 8, wer so ein bisschen in der Reihe drin ist, erinnern wir uns, ja, die Apostel in Jerusalem haben in Apostelgeschichte 8 schon mitbekommen, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hat. Und dann haben sie Petrus und Johannes hingeschickt. Und ganz ähnlich ist es auch hier. Die Gemeinde in Jerusalem hört von der Entwicklung in Antiochia und diesmal schicken sie aber keinen Apostel hin, sondern Barnabas. Barnabas, interessanterweise einer, der selbst in Zypern geboren ist, also auch ein Hellenist war, und eigentlich für diese Aufgabe dadurch auch sehr gut geeignet war. Dass dort kein Apostel, wie zum Beispiel nach Samaria oder auch von Gott zu Cornelius hingeschickt wurde, hat sehr wahrscheinlich damit zu tun, dass Gott den Aposteln bereits durch diese Geschehnisse von Cornelius das deutlich gemacht hat und sie vorbereitet hat, dass sie erkannt haben, ja, Gott hat also auch den Nationen die Buße zum Leben gegeben, so haben sie das in Apostelgeschichte 11, Vers 18 gesagt. Das heißt, das Evangelium für die Heiden, das war offen bereits. Nun ließen sie trotzdem den Dingen nicht einfach so freien Lauf, sondern die Jerusalemer Gemeinde, insbesondere die Apostel, die hatten ja die Aufgabe, die Reinheit des Evangeliums zu bewahren und auch die Ausbreitung des Christentums zu überwachen, so könnte man das sagen. Ja, und mitunter aus diesem Grund schicken sie einen ihrer besten und bewährtesten Männer, nämlich Barnabas, dorthin. Und der soll zum einen danach schauen, nach dem Rechten sehen, aber Barnabas hat auch noch eine andere Aufgabe für diese Gemeinde übernommen. Das sehen wir gleich. Wir haken kurz ein, ob die Gemeinde in Jerusalem damals schon so weit gedacht hat und gewisse strategische Gedanken hat und gedacht hat, ja, Antiochia, das könnte eigentlich ein sehr gutes Zentrum für die weitere Ausbreitung des Evangeliums werden. Ob sie das schon auf dem Radar hatten, bleibt offen. Aber das müssen wir auch festhalten an dieser Stelle. An sich eignete sich Antiochia an diesem Punkt, wo sie waren, in seiner Vielfalt als drittgrößte Stadt im Römischen Reich, sehr gut als Ausgangspunkt für die weitere Mission in die römisch und griechische Welt hinein. Ja? Jemand hat das mal so ausgedrückt, in geistiger und religiöser Hinsicht war Antiochia die große Drehscheibe zwischen Ost und West. Also es ist ein strategischer Punkt, das sehen wir auch in der Apostelgeschichte weiter noch. Ob die Jerusalemer Gemeinde das auf dem Schirm hatte, bleibt dahingestellt. Aber unabhängig davon, wie weit sie da gedacht haben, wollte die Jerusalemer Gemeinde diese neue Gemeindegründung unterstützen. Und sie schickten dafür Barnabas. Barnabas, ist, finde ich, eine sehr beeindruckende Person, wenn man sich ein bisschen näher mit ihm auseinandersetzt. Der steht eher im Schatten von Paulus und Petrus und so, ja, und ist jetzt nicht vielleicht der offensichtlichste, aber das ist ein ganz feiner, demütiger und vor allem erbaulicher Bruder. Ich habe nochmal nachgeschaut, ich habe vor vielen, vielen Jahren mal eine Predigt halten dürfen über Barnabas unter dem Titel Fördernde Beziehung, findet man auch noch im Archiv. Und mich hat es sehr begeistert damals, mich mit Barnabas auseinanderzusetzen, was das für ein feiner Kerl ist. Jetzt haben wir ihn schon ein bisschen kennengelernt in der Apostelgeschichte und lernen ihn auch hier nochmal etwas weiter kennen. Er kommt nach Antiochia und dann heißt es in Vers 23 und 24, der Barnabas freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah und ermahnte alle mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Können Sie sich das so vorstellen, ne? Barnabas, einige hundert Kilometer von Jerusalem ist er dann in den Norden gereist, Richtung Antiochia. Und da waren sicherlich einige Strapazen mit verbunden mit dieser Reise. Aber spätestens, als er dort ankommt und sieht, wie Gott am Werk ist, da freut er sich. So heißt es ja hier so schön. Er freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah. Das heißt, er schrieb diese ganze Entwicklung, die da stattfindet, diese Bekehrung, diese große Zahl von Neugläubigen aus Vers 21, das schrieb er der Gnade Gottes zu. Gott wirkte und das bewegte Barnabas. Vielleicht kennt es der ein oder andere von uns, die Freude und der Ansporn, der daraus entsteht, wenn Menschen sich in deinem Umfeld bekehren, wenn du dabei mit dabei sein darfst. Das ist sowas Wunderschönes. Oder auch, wenn Junggläubige um dich herum sind und das so richtig motiviert ist. Das ist so eine ansteckende Euphorie. Mir geht das so immer wieder in meinem Dienst, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die noch gar nicht so lange gläubig sind, die gerade zum Glauben gekommen sind. Dieser Wachstumsdrang, diese Begeisterung von Jesus, ja, das ist sowas, das spornt mich an, das gibt so den Drang irgendwie zu sagen, jawohl, das ist richtig gut, gerade für so alte Trottchristen wie wir, ne? So, wo das einfach nochmal ganz anders einen wiederbelebt, könnte man fast sagen, oder aufleben lässt. Jetzt wollen wir unseren Dienst nicht davon abhängig machen, dass Gott uns Wachstum sehen lässt. Aber wenn Gott uns in irgendeiner Art und Weise Wachstum sehen lässt im Leben von anderen Menschen, dann darf uns das und sollte uns das durchaus motivieren, und zwar wozu, dass wir selbst als Wachstumsförderer dienen. Wachstumsförderer oder allgemein Förderer, so könnte man Barnabas sehr gut eigentlich beschreiben, als ein großes Vorbild. Er scheint kaum da zu sein und schon versucht er, dieser entstehenden Gemeinde und auch den einzelnen Gläubigen zu dienen. Da heißt es in der zweiten Vershälfte, in Vers 23 so schön, und er ermahnte alle mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Das griechische Wort an der Stelle für ermahnte ist ein spannendes, im Griechischen steht da Parakaleo und das ist ein Wort, das hat eine große Bandbreite von Bedeutung. Das könnte man auch mit ermutigen übersetzen oder trösten oder bestärken oder herbeirufen oder auch drängen oder auch auffordern. Ja, und das ist also ein breites Spektrum, ich habe es mal so in ermutigen und ermahnen zusammengefasst und schlussendlich zielen all diese Aspekte von diesem Wort auf eins eigentlich ab, nämlich auf Erbauung. Und man könnte auch sagen auf Förderung. Die Förderung von Glaubensgeschwistern. Das ist für uns so, dass wir sagen, okay, offensichtlicher ist die Förderung von Glaubensgeschwistern, indem man ermutigt, indem man tröstet. Aber es sollte auch das Ziel von Ermahnen und Ansporn sein, dass die Geschwister erbaut werden. Jetzt glaube ich, wenn es ums Thema Ermahnen geht, dass wir durchaus sehr anfällig sein können in unseren Herzen, dass es uns manchmal, wahrscheinlich leider zu oft, nicht nur um die Förderung und Erbauung von anderen geht, wenn wir sie ermahnen oder gedenken zu ermahnen. Ne, auf eine gewisse Art und Weise schmeichelt das ja unserem Ego ganz schnell, wenn wir im Recht sind. Und wir fühlen uns irgendwie überlegen. Und der Stolz macht sich ganz schnell breit. Und ich habe überlegt, was könnte hilfreich sein, wenn man über das Thema Ermahnen nachdenkt. Vielleicht auch gerade, wenn du merkst, ja, ich bin jemand, der eher ermahnt oder kritisiert oder eher ja, so eine bisschen negative Haltung manchmal hat oder so. Ich habe mal 4 Prüfsteine, wo ich glaube, dass die hilfreich sind. Man könnte bestimmt noch weitere nennen, die uns helfen, bevor wir ermahnen. Ja? 4 Prüfsteine, bevor ich jemand anderen ermahne. Erster Prüfstein, oder das ist in Fragen formuliert, ist die Frage, hast du ausführlich mit dem Herrn über die in deinen Augen zu ermahnende Person gesprochen, bevor du mit der Person sprichst? Anders ausgedrückt, betest du dafür, dass der Herr diese Person verändert? Ne? Wenn wir für etwas nicht beten können, dann sollten wir uns in Frage stellen, auch ob wir wirklich allein dastehen vielleicht mit unserem Willen oder ob es wirklich der Wille des Herrn ist. Erste Frage, also erster Prüfstein. Zweite, wie gewährleistest du aktiv deine Demut, bevor du ermahnst? Das ist das Thema von Galater 6, Vers 1 bis 3. Ja, ihr könnt es nachvollziehen für euch. Wie gewährleistest du es aktiv, bevor du ermahnst, dass du demütig bleibst? Drittens, hast du eine biblische Grundlage, um eine Person zu ermahnen und mit dem Wort zu überführen? Ja, woher kommt deine Ermahnung, deine Kritik? Kommt sie aus dem Wort oder kommt sie aus deinem subjektiven Empfinden und deinen Vorlieben? Das dürfen wir nicht vertauschen. Und viertens, wie kannst du eine Person ermutigen, bevor du eine Ermahnung aussprichst? Oder, ich drücke es mal anders aus, wie kannst du ermutigend ermahnen? Das Wort, das drückt das ja beides aus. Ja, und es geht um Erbauung. Und ich glaube, es gibt manche Christen, die denken, ich habe die Gabe der Ermahnung und die sind ultrakritisch, aber dass das zusammenhängt mit der Gabe der Ermutigung und der Bestärkung, was nebenbei bemerkt, ja wirklich in diesem griechischen Wort drin ist, ne, das ist ihnen irgendwie fremd. Und ich hoffe, dass im Denken und im Herzen eines jeden von uns das Verhältnis vielmehr 10 zu 1 ist. 10 zu 1, im Sinne von mir kommen 10 Ermutigungen in den Sinn und nur eine Ermahnung im Verhältnis dazu. Und ich will uns mal fragen an dieser Stelle ganz persönlich, wie steht es in diesem Verhältnis bei dir? Ermutigung, Ermahnung. Bist du schnell im Kritisieren und Ermahnen oder bist du stark und bedacht im Ermutigen? Und wenn du ermahnst, mit welchem Herzen tust du das? Und in welcher Art und Weise tust du das, was übrigens Ausdruck des Herzens ist? Dienend und erbaulich oder hartherzig und von oben herab? Das sind spannende Fragen und gerade wenn es euch so geht, ja, dass ihr sagt, ja, ich denke, ich habe da auch irgendwie eine Aufgabe und vielleicht sogar auch eine Gabe zu ermahnen, dann ist es umso wichtiger, das wirklich in einer gottgefälligen Art und Weise zu tun und an dieser Stelle von Barnabas zu lernen. Barnabas, der interessanterweise eigentlich gar nicht Barnabas hieß, sondern Josef. Wir haben in der Apostelgeschichte 4, Vers 36 schon von ihm gelesen. Da heißt es über ihn, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt, Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyperer von Geburt. Und das ist eine wunderschöne Bezeichnung eigentlich, oder? Wenn dich jemand als Sohn des Trostes bezeichnet. Könnte auch übersetzen als Sohn der Ermutigung. Hier steht im Griechischen das gleiche Wort, Parakaleo, nur als Substantiv. Ja, wie in Apostelgeschichte 11. Und das ist ein Name für Barnabas. Der ist mit Sicherheit nicht einfach so nebenbei, beiläufig aus Versehen von den Aposteln gefallen, dass sie ihn so genannt haben, sondern ich glaube, bei ihm können wir wirklich sagen, sein Name ist Programm. Und uns fehlt leider die Zeit, um ausführlicher über diesen Mann nachzudenken und ihn unter die Lupe zu nehmen. Aber denken wir nur mal kurz ein bisschen darüber nach, was ihn ausmacht und warum er mitunter hier in Vers 24 in unserem Text als guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens bezeichnet wird. Übrigens eine Bezeichnung, die über Stephanus in Apostelgeschichte 6, Vers 5 schon gesagt wurde. Also gucken wir uns ganz kurz an, ich habe die Stellen damit angeschrieben, wo Barnabas unter anderem so schon aufgetreten ist. In Apostelgeschichte 4, Vers 37 haben wir erfahren, dass er einen Acker verkauft hat und das Geld den Aposteln zu Füßen gelegt hat, sodass sie das an die Bedürftigen verteilen konnten oder je nachdem, wie einer bedürftig war. Wir erinnern uns zurück an Apostelgeschichte 9, Vers 27 und wir haben gesehen, dass es ausgerechnet Barnabas war, der diesen ehemaligen Christenverfolger Saulus angenommen hat und sich seiner angenommen hat, muss man sagen, ihm zugehört hat, ihn kennengelernt hat, seine Geschichte gehört hat, zu den Aposteln gegangen ist und zu ihnen hin vermittelt hat. Und nun heißt es hier in Apostelgeschichte 11, Vers 23, er ermahnt oder er ermutigt, alle mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Im Sinne von weiterhin standhaft und treu beim Herrn zu bleiben. Ja? Dazu wollte er sie anspornen, dazu wollte er sie ermutigen. Später geht Barnabas dann mit Paulus als treuer Mitarbeiter auf die erste Missionsreise. Und es ist auch Barnabas, der Johannes Markus in Apostelgeschichte 15, Vers 37 bis 39, eine zweite Chance im Dienst gibt, nachdem der frühzeitiger versagt hat. Und ich glaube, so ein kleiner Abriss von Barnabas reicht schon zu erkennen, dass Barnabas einer gewesen ist. Den willst du in deiner Gemeinde haben. Barnabas ist einer gewesen, mit dem willst du auch Gemeinde aufbauen. Ne? Dafür wäre es sehr wertvoll. Schlussendlich ist es ja so, ne? Es gibt für Gemeindeaufbau nichts Besseres als erbauende Leute. Und Barnabas ist genauso einer. Und dabei macht das Ende von Vers 24 hier den Anschein, dass sein fördernder Dienst, so können wir das ja ausdrücken, an den anderen einen besonderen Segen mit sich bringt. Da heißt es am Ende von Vers 24, und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Das heißt, Gott gebraucht seinen Dienst und Gott tat letztendlich auch hinzu. Wie wird das vermutlich stattgefunden haben? Barnabas als reifer Gläubiger erbaute die Junggläubigen in Antiochia Und sie wurden wiederum mobilisiert, das Evangelium zu verkündigen und Jesus in ihrem Umfeld wiederzuspiegeln. Und der Herr tat eine zahlreiche Menge hinzu. Das ist doch genial, oder? Wenn Gemeinde so entsteht und wenn Gemeinde so wächst und gedeiht. Du als langjähriger Gläubiger, der in Christus gereift sein sollte, du erbaust andere und sie werden mobilisiert, dass sie wiederum andere erbauen und dass sie wiederum anderen das Evangelium verkündigen können. Und so entsteht doch Gemeinde und so wächst Gemeinde. Das Prinzip ist im Prinzip der Jüngerschaft. Und so entsteht Neues. Und gerade wenn du schon länger gläubig bist, dann hast du eine hohe Verantwortung und hast auch eine hohe Aufgabe, genau so ein fördernder Diener zu sein. Da schlummert so viel Potenzial für Wachstum drin. Leider gibt es aber auch die Kehrseite der Medaille, und das wollen wir nicht verschweigen, dass gerade langjährige Gläubige, und ich nehme mich damit rein, zu einem geistlichen Trott neigen und zu einer Passivität und manch einer sogar zu einer Oppositionshaltung, der alles beurteilen will, aber sich selbst kaum noch irgendwo einbringen will vielleicht. Und ich will angeregt durch dieses leuchtende Beispiel von Barnabas uns diese ehrliche persönliche Frage stellen, und das auch mit einem gewissen Wortspiel ist es verbunden, ja? Nämlich die Frage, bin ich ein fördernder Diener oder bin ich ein fordernder Nehmer? Bin ich ein fördernder Diener oder bin ich ein fordernder Nehmer? Bin ich jemand, der sich selbst investiert, oder bin ich jemand, der nur weiß, was alle anderen zu tun und zu lassen haben? Schaue ich vor allem darauf, wie andere mir dienen, oder schaue ich darauf, wie ich anderen dienen kann? Ist da mein Fokus? Es gibt dieses, finde ich, sehr eindrückliche Wort von Jesus, das Paulus in Apostelgeschichte 20, Vers 35 zitiert. Und ich glaube, es ist ein Wort, das sich jeder Gläubige tief in sein Herz schreiben und einprägen sollte. Und Jesus hat dort gesagt, geben ist seliger als nehmen. Geben ist seliger als nehmen. Ich glaube, wenn diese Haltung in einer Gemeinde wächst, dann wächst Gemeinde. Lassen wir uns in dieser Hinsicht also von dem Vorbild von Barnabas, von diesem fördernden Diener anstecken. Und wir sehen noch einen weiteren ganz edlen und demütigen Zug von Barnabas in Vers 25 und 26. Führt uns zu unserem vierten kurzen Punkt. Die letzten beiden sind nicht so lang. Der vierte Punkt heißt, eine Gemeinde entsteht und wächst, viertens, durch gute Lehre. Vers 25 und 26, da lesen wir, Barnabas zog aber nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Wir können das jetzt nur ganz kurz thematisieren, aber stellen wir uns mal vor, versetzen wir uns hier rein in diese Situation. Ja, Barnabas ist da in Antiochia zu dem Zeitpunkt der große Mann, der hochgeschätzte Lehrer. Und das ist eine Situation, die durchaus das Potenzial gehabt hätte, dass es seinem Herzen hätte schmeicheln können, dass er sich selbst in den Mittelpunkt gern gesehen hätte. Und es hätte dazu führen können, ja, dass er diese ganze Ansehen und was damit verbunden ist, genießt, aber er denkt viel größer und viel weiter. Wahrscheinlich wusste er aus der Begegnung und aus der Unterhaltung mit Paulus aus Apostelgeschichte 9, dass Gott Paulus zu diesem besonderen Dienst berufen hat, ein auserwähltes Werkzeug für die Nationen zu sein. Apostelgeschichte 9, Vers 15. Und nun wusste Barnabas, dass Saulus damals von ihnen nach Tarsus gesandt wurde. Apostelgeschichte 9, Vers 30, erinnern wir uns zurück. Und Barnabas macht sich auf den Weg, zieht nach Tarsus, sucht Saulus auf und nimmt ihn mit nach Antiochia. Ja? Dort findet er ihn also. Und die beiden, das ist das Ende vom Lied, sind dann für ein Jahr gemeinsam in dieser Gemeinde in Antiochia, um sie zu lehren. Und ich finde auch an dieser Stelle, dass Beispiel und das Vorbild von Barnabas wirklich bemerkenswert, weil man sieht, dass ihm überhaupt nichts daran liegt, dass es um seine eigene Person geht, sondern es geht ihm um das Wachstum der Gemeinde. Und im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte sieht man eigentlich, dass Barnabas immer mehr im Schatten von Paulus verschwindet, und es ist möglich, dass er das sogar schon gewusst hat zu diesem Zeitpunkt, aber das hielt ihn nicht ab, ihn zu holen, und damit ist er ein echtes Vorbild für Demut, der die Ehre des Herrn sucht. Ganz wichtig für den Aufbau und die Weiterentwicklung dieser Gemeinde war gute, gesunde Lehre. Und die haben sie vor allem durch Barnabas und Saulus gekriegt. Später in der Apostelgeschichte 13 ist von weiteren Lehrern und Propheten die Rede. Und wir übertragen das gleich mal auf uns. Ja? Mit guter biblischer Lehre steht und fällt eine Gemeinde bis heute. Davon bin ich überzeugt. Und ich will an dieser Stelle einmal Colin Marshall und Tony Payne aus ihrem Buch Das Spalier und der Weinstock zitieren. Und die schreiben Folgendes. Schwache und unzureichende Predigten schwächen unsere Gemeinden. Ganz nach dem geflügelten Wort, Mini-Predigten erzeugen Mini-Christen. Umgekehrt ist die klare, kraftige, machtvolle öffentliche Predigt das Grundgestein und Fundament, auf dem jeder andere Dienst in der Gemeinde aufbaut. Mini-Predigten erzeugen Mini-Christen. Deswegen habe ich heute 5 Punkte. Nein, Gott. Aber ja, Mini-Predigten erzeugen Mini-Christen. Ich glaube, dass sie damit wirklich den Nagel gut auf den Kopf treffen. Gute Lehre ist mit Sicherheit nicht alles für eine Gemeinde, damit sie entsteht und gedeiht, aber es ist ein ganz wesentlicher und ganz wichtiger Punkt für Wachstum. Am Ende von Vers 26 ist die Rede davon, dass die Jünger in Antiochia zuerst Christen genannt wurden. Damals war das eher so eine negative Beschimpfung, sehr wahrscheinlich, ne? So, ach, die Christen. Ja? So. Heute wissen wir, daher kommt das, ne, dass wir heute uns als Christen bezeichnen. Wir bezeichnen uns positiv, es gibt ja auch Leute, die bezeichnen uns auch immer noch so als, ach, die Christen. Ja? So eher spöttisch, eher negativ. Aber sie wurden ja also Christen genannt. Und zuletzt schauen wir uns noch einen Aspekt an, Vers 27 bis 30, der ganz wichtig ist für das Entstehen und Gedeihen einer Gemeinde. Und auch den reißen wir nur kurz an. Und der heißt, eine Gemeinde entsteht und gedeiht, fünftens, durch einen größeren Blick für das Reich Gottes. Ab Vers 27 kommt nochmal eine andere Gruppe aus Jerusalem nach Antiochia. Und da heißt es also in diesem letzten Abschnitt ab Vers 27, in diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia herab. Einer aber von ihnen mit Namen Agabus stand auf und zeigte durch den Geist eine Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Sie trat auch unter Claudius ein. Sie beschlossen aber, dass je nachdem, wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Das taten sie auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. Wir wissen nicht viel über diese hier erwähnten Propheten. Später in Apostelgeschichte 13, Vers 1, ist dann wiederum die Rede von einigen Propheten und Lehrern, die in der Gemeinde in Antiochia waren. Da sind auch einige Namen aufgelistet. Möglicherweise waren das welche von denen, die aus Jerusalem gekommen sind. Auch wenn wir in der Apostelgeschichte ein bisschen weiter schauen, dann lesen wir in Apostelgeschichte 15 später, Vers 22 und Vers 32, von einem Judas und einem Silas. Und die werden als führende Männer in der Gemeinde in Jerusalem bezeichnet und zugleich auch als Propheten. Propheten, ja. Gott hatte in der Anfangszeit der Christenheit teilweise Propheten eingesetzt, solange das Neue Testament noch nicht geschrieben war. Und sie hatten die Aufgabe, maßgeblich zur Erbauung der Gemeinde beizutragen. 1. Korinther 14 ist ein ganzes Kapitel oder schwerpunktmäßig, was sich darum dreht. Und Gott benutzte solche Propheten in dieser Zeit, um sein Wort zu offenbaren. Mit zunehmender Abfassung des Neuen Testaments wurden diese Propheten als Weg, durch den Gott allgemeingültige Wahrheit offenbart hat, dann immer mehr abgelöst. Und allerspätestens mit dem letzten Apostel Johannes, der als kontrollierende Instanz für Wahrheit und für Wort Gottes noch gegeben war, und spätestens mit dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, wo wir sehen, das kommt zu einem Abschluss, ja, sehen wir, dass diese Art der Prophetie aufhört. Und Paulus schreibt das an die Epheser zum Beispiel in Epheser 2, Vers 20, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Oder er spricht auch in Epheser 3, Vers 5 davon, dass Gott seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist jetzt etwas offenbart hat, also in der damaligen Zeit. Ja. Diese Propheten, die hier beschrieben sind, die hatten die Aufgabe, die Gemeinde mit Sicherheit zu stärken und zu stützen und zu erbauen. Einer wird hier mit Namen genannt, nämlich Agabus. Der begegnet uns später in der Apostelgeschichte nochmal, Apostelgeschichte 21, Vers 10. Und durch ihn lässt Gott an dieser Stelle jetzt hier diese konkrete Hungersnot ankündigen, die über den ganzen Erdkreis, oder man könnte auch übersetzen, über das Römische Reich an dieser Stelle, was auch damit gemeint sein könnte hier, darüber lässt Gott das kommen. Ja, und er lässt es ankündigen. Der Historiker Lukas, der die Apostelgeschichte schreibt und die ein bisschen später schreibt, der sagt uns auch gleich, diese Hungersnot, die ist unter Kaiser Claudius dann auch eingetreten. Kaiser Claudius hat von 41 bis 54 nach Christus regiert, war dort römischer Kaiser. Interessanterweise überliefert uns auch der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus, dass eine Hungersnot um das Jahr 46 nach Christus in Judäa unter Kaiser Claudius eingetroffen ist. Ja, also es gibt auch außerbiblische Belege für diese Hungersnot, die dann gewesen ist. Jetzt hat die Gemeinde das mitbekommen in Antiochia, da soll diese Hungersnot sein. Und sie haben sich nicht gesagt, ja gut, Pech gehabt, ja, wir müssen jetzt irgendwie auf uns auch schauen und so, wir müssen auch gucken, wie wir klarkommen. Und da muss halt jeder selbst schauen. Nein, sie sammeln als Gemeinde jeder nach Möglichkeit und gaben ihren Geschwistern in Jerusalem und dann auch weitergefasst in Judäa Hilfeleistungen. Und dazu schickten sie die treuen Männer und ihre Lehrer, tatsächlich Barnabas und Saulus, los, damit sie das den Ältesten dort übergeben konnten. Ganz kleine Randbemerkung, in Vers 30 ist das erste Mal die Rede von Ältesten in einer Gemeinde. Und das ist hier in Jerusalem, also es macht den Anschein, als hätte die Gemeinde in Jerusalem eine Leitung gehabt, bestehend aus Ältesten und Aposteln. Und das ist wie so eine Übergangszeit bis dahin, dass wir heute als Gemeinde und dann ja auch im Laufe der Geschichte weitersehen, dass Gemeinde durch Älteste geleitet wurde. Was an dieser Stelle aber vor allem so schön zum Ausdruck kommt und wichtig ist, ist die Tatsache, dass diese heidenchristliche Gemeinde sich nun in Christus verbunden wusste mit der judenchristlichen Gemeinde in Jerusalem. Und das zeigt so schön den Zusammenhalt. Auf einmal waren sie Geschwister, auf einmal gehörten sie zum gleichen Reich mit dem gleichen Herrn, nämlich dem Reich Gottes. Und genau aus diesem Grund diente die Gemeinde auch dem größeren Reich Gottes und auch anderen Gemeinden nach ihren Möglichkeiten. Anders ausgedrückt, ihr Wunsch und ihr Ansehen war, dass sie als Gemeinde auch ein Segen sind für andere Gemeinden und dass andere Gemeinden weiter wachsen können. Ja, das wollten sie mit unterstützen. Und genau diese Haltung, die führte wiederum zum Segen für eine Gemeinde. Und das ist bis heute so, wenn eine Gemeinde Unterstützer des größeren Reiches Gottes ist. Das kann natürlich viele Ausprägungen haben. Das kann zum Beispiel so sein, dass wir als Gemeinde bereit sind, nach unseren Möglichkeiten auch Dienste für andere Gemeinden zu tun. Oder aber auch, das haben wir auch erlebt, dass andere aus anderen Gemeinden herkommen und Dienste für uns tun. Ich erinnere an die Seminare zum Beispiel, die wir dieses Jahr hatten. Oder auch in der Form, dass wir uns finanziell beteiligen an dem großen Werk der weltweiten Mission, ja, wie wir das auch als Gemeinde tun. Diesen größeren Blick zu haben. Oder wenn ich an den Verein denke, in dem wir auch als Gemeinde sind, wo man sich gegenseitig finanziell Dinge ermöglichen konnte und so weiter. Ja. Das sind alles Dinge, die sind gut und es ist wichtig für eine Gemeinde, immer auch das größere Reich Gottes im Blick zu behalten, um selbst weiter zu wachsen und natürlich das Wachstum des Reiches Gottes in jeglicher Hinsicht zu fördern. Eine Gemeinde entsteht und gedeiht, war unser Thema heute Morgen. 5 notwendige Punkte haben wir dazu angeschaut. Erstens durch treue Saat, zweitens durch Gottes Hand, drittens durch fördernde Diener, viertens durch gute Lehre und fünftens durch einen größeren Blick für Gottes Reich. Gott will seine Gemeinde bauen. Und ich hoffe, dass wir mutig mitarbeiten und auch mutig mitbeten, dass er wunderbar an uns und auch durch uns wirkt. Und in diesem Sinne will ich gerne schließen heute Morgen mit Epheser 3, Vers 20 und 21, wo es heißt, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich will gern mit uns beten, vielleicht stehen wir dazu auf und können dann, wenn es möglich ist, auch nachher zum Lobpreis gerne stehen bleiben. Großer Gott, lieber Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wirken, das wir sehen durften heute Morgen in der Apostelgeschichte. Und wie wir sehen, dass dein Reich wächst und dein Evangelium sich ausbreitet, wie Gemeinden entstehen, wie Gemeinden wachsen. Und es ist so wunderbar, dass wir wissen dürfen, das Evangelium ist bis zu uns gekommen und auch hier ist Gemeinde entstanden und sind Gemeinden entstanden in unserer Region, Herr. Und wir wissen, das ist ein Ausdruck von deinem Wirken, von deiner Gnade. Wir freuen uns darüber und danken dir dafür. Und du siehst, wer heute Morgen hier ist, der vielleicht dich noch nicht kennt, der diese Bekehrung noch nicht erlebt hat, von der wir gehört haben. Wir wollen dich bitten, dass du an seinem Herzen weiter arbeitest und wirkst und dich zu erkennen gibst. Und für uns, die wir ja, Christen sind, die wir schon lange auch mit dir unterwegs vielleicht sind, Herr, wollen wir beten, dass wir fördernde Diener werden für dein Reich. Dass du uns korrigierst, wo das nötig ist, dass du uns hilfst, Gemeinde zu erbauen. Und wir wollen auch darum beten, dass du uns als Gemeinde Wegweisung schenkst, wo und wie wir Gemeinde gründen können und entstehen lassen können. Herr, wir wissen, dass du als alles entscheidender Erbauer der entscheidende Punkt bist. Aber wir wollen uns dir zur Verfügung stellen, wollen uns gebrauchen lassen. Und wollen darum beten, dass du dein Reich wachsen lässt und dass du uns so einsetzt, wie du es willst. Und wir wollen darum beten, dass wir von uns wegsehen können und dass wir danach fragen können, auch als Gemeinde, nicht was ist bequem für uns, sondern was ist dein Wille und wie willst du uns einfach auch gebrauchen. Herr, wir danken dir dafür, dass du das Zentrum von Gemeinde bist, dass du Gemeinde baust, dass du Gemeinde erhältst und wollen uns da eins machen mit dem, was Paulus geschrieben hat. Herr, dir sei alle Ehre in der Gemeinde. Und auch im Hier und im Jetzt bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen.